verglichen zum Beispiel zu deinem Bereich Operations, Johannes, gerade im Commercial-Bereich Analytik sehr, sehr viel dünner ist und sehr wenig Tools existieren. Es gibt relativ viele Tools für digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und so etwas. Aber für mehr traditionelle Unternehmen, Produzenten, technischer Großhandel gibt es sehr, sehr wenig Analyse und sehr, sehr wenig Opportunity-Tools.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, in der ich mit Gregor Kohnen nicht nur einen früheren Arbeitskollegen zu Gast habe, sondern auch einen Startup-Gründer in den 40ern. Gregor war jahrelang im Private Equity Unternehmen unterwegs und für die Value Creation im Bereich Sales zuständig und hat dieses Jahr den Fulltime-Sprung in die Startup-Szene gewagt. Gemeinsam mit Ben Reinhardt hat er das Startup ValueWiz gegründet, mit dem sie eine SaaS-Lösung anbieten, die Hebel für Wertsteigerungspotenziale inklusive Handlungsempfehlungen aus Transaktionsdaten ableitet, zum Beispiel für das Preis- oder Margenmanagement. Ein absolut spannendes Tool, da es IT-Logins vorbeugt und auf der jahrelangen Berufserfahrung von Gregor basiert. Eine tolle Folge, bei der ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Lieber Gregor, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir wieder mal einen alten Arbeitskollegen begrüßen zu dürfen. Hallihallo.
Hallo Johannes, ich grüße dich.
Gregor, du warst ja jahrelang im M&A-Business und Private Equity im Bereich Value Creation unterwegs, wo wir uns damals ja auch bei Aurelius kennengelernt haben, hast aber Anfang dieses Jahres gemeinsam mit Ben Reinhardt offiziell euer Startup ValueWiz aus der Taufe gehoben, mit dem ihr das, was du in den letzten Jahren intensiv und sehr erfolgreich gemacht hast, nämlich die Value Creation im Sales-Bereich zu erhöhen, mit eurer SaaS-Lösung Unternehmen einfach und zugänglich zu machen. Das ist so das, was ihr macht. Wir werden da auch nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen. Ich würde gerne aber nachher noch oder jetzt mit den AB-Fragen starten, damit die ZuhörerInnen auch deine Antworten beziehungsweise auch dich dann später gegebenenfalls ein bisschen besser einordnen können und wissen, worum es geht. Du kennst das Spiel, du weißt, worum es geht.
Lass uns mal beginnen, mal schauen, wie gut ich das beantworten kann.
Okay, aber wie gesagt, es gibt zwei Fragen. Es gibt A, B, also Sales oder Operations und du entscheidest dich für eines. Ja, und klar. Es geht alles ein bisschen so um Thema Digitalisierung, damit man ungefähr weiß, wie was war. Okay, wir starten. Bildung online oder offline?
A, B wäre meine Antwort, aber mit deutlich höherem B-Anteil.
Okay, also mehr offline. Wir werden dann nachher noch ein bisschen drauf eingehen.
Was ich sagen wollte, ohne das jetzt auszuführen, ist mehr Online-Bildung, aber kein Verzicht auf Präsenzbildung. Also ich glaube, eine gute Mischung ist da entscheidend.
Okay. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert, solange es nicht kritisch ist.
Okay. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheit für Unternehmen?
Sinnvolle Regulierung plus Förderung, würde ich sagen. Okay. Ich weiche mal aus, ich merke das schon.
Nicht so prädestiniert für dieses Spiel, aber wir haben ja noch zwei Fragen. Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Ich würde sagen, Schutz persönlicher Daten.
Okay. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Webmeetings.
Webmeetings, okay. du hast das Thema Bildung online oder offline schon ein bisschen ausgeführt. Auch das Thema automatisierte und menschliche Entscheidungsfindung hast du fände ich kritisch. Was ist für dich kritisch?
Kritisch ist, glaube ich, alles, wenn es um menschliche Gesundheit, Menschenrechte und so diese Themen geht. Ich glaube aber, dass ich sag mal im Bereich taktische Entscheidung viel mehr Automatisierung, glaube ich, Effektivität erhöhen wird.
Dann beim Thema stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen, das war auch so ein Mittelding.
Ne? Ja. Nee, das ist natürlich unter Wirtschaftswissenschaftlern eine ewige Diskussion. Also ich glaube, dass man Unternehmen fördern muss an der richtigen Stelle. Dafür auch sicherlich einen gewissen regulatorischen Rahmen braucht. Sorry, so eine Politikerantwort. Ja, und auch einfach Freiräume schaffen muss. Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage am Ende.
Ja, sehr gut. Und dann haben wir noch das Thema vollkommener Schutz. Da warst du für Datenschutz und dann warst du auch noch für Webmeetings.
Ja.
Gregor, wie kam es eigentlich dazu, dass du den Schritt raus aus dem PE-Umfeld rein in die Startup-Szene gemacht hast? Was hat dich da eigentlich angetrieben?
Ja, ich glaube, ganz persönliche Neugier zum einen, aber auch, das Startup ist letztlich aus der Idee geboren von etwas, was wir uns in der Portfolioarbeit immer selbst gewünscht haben. Und ich habe das jetzt, so wie du auch, Johannes, relativ lange gemacht und irgendwo kam ja so ein bisschen der Gedanke, das kann man besser machen, das kann man effizienter gestalten, ne? Und das kann man produktiver gestalten. Und natürlich ist Produktivität irgendwo dann ganz klar mit Automatisierung und Digitalisierung verbunden. Ja. Und das hat dann lange auch in Abstimmung mit meinem letzten Arbeitgeber so parallel sich entwickelt und ist immer gewachsen. Und irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen zu sagen, eigentlich ist das jetzt so, dass man das mal Vollzeit versuchen muss und sich darauf fokussieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass das ein interessanter Markt ist, dass das ja Wertschaffen in Portfoliofirmen deutlich verbessern kann. Und jetzt sind wir auf diese Reise aufgebrochen und schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber ich bin bisher eigentlich sehr zufrieden.
Schön zu sehen, auch so eine klassische Diskussion, die ja auch oftmals in der Startup-Szene oder in Startups geführt wird, Vollzeit- oder Teilzeit-Startup führen. Du schlägst da ganz klar in die Kerbe, okay, wenn wir es zum Fliegen bringen wollen, dann müssen wir halt auch wirklich einmal full ja. Ingehen, ja?
Ja.
Und da einfach auch da die Zeit investieren.
Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch über viele Monate gereift, ich glaube, der Schritt in die Selbstständigkeit war insofern gegeben, weil es die Idee gab. Es gab das Problembewusstsein, was man verbessern kann. Es gab gerade bei meinem Kompagnon, Ben Reinhardt, die technischen Fähigkeiten, das Art Produkt zu erschaffen und mit Unterstützung vieler anderer zu entwickeln. Ich glaube, so das parallel zu machen, ist eine ganz gute Testphase. Da kann man also auch wirklich viel Zeit versenken in allen möglichen. Aber man kommt an den Punkt, dass man sagt, wenn ich wirklich dran glaube und es wirklich machen möchte, dann muss ich Vollzeit reingehen. Und dann muss ich das Geld und die Zeit auch total dahinter stellen. Weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommt man Teilzeit nicht weiter. Gerade so jetzt in vertriebsintensiven Phasen, wo man das Produkt vielen vorstellt. Ja, das sind 10, 12, 14 Stunden Tage, wo man im Prinzip mit 50, 70 Leuten spricht dazu, im besseren Fall. Und das wäre teilzeitmäßig absolut nicht machbar. Ne? Und wie gesagt, die andere Sache, die, glaube ich, wichtig ist, wenn man es Vollzeit macht, ist, man schafft natürlich die Voraussetzungen. Ja, natürlich, jetzt bin ich ein bisschen älter, ich habe Familie und Kosten und man legt sich also eine finanzielle Runway dahinter und sagt, okay, das investiere ich jetzt in der Zeit, das investiere ich aber auch wie man so schön sagt, in den Opportunity Costs, dass ich kein konstantes Einkommen habe in der Zeit. Na, also das, aber das sind alles Parameter, die man sozusagen planen kann und sich überlegen kann, wie viel Runway habe ich für so ein Projekt. Na, und wann muss das Flugzeug anfangen zu fliegen auf der Runway, bildlich gesprochen.
Das ist natürlich sehr viel Planung und auch ein gewisser Mut. Und du bist ja begeisterter Spartan Racer oder Obstacle Racer. Shame on me. Ich habe immer gesagt, ich komme mal mit zum Training. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ich hole es nach. Ich verspreche es hier ganz offiziell. Hat dir das eigentlich auch irgendwie geholfen oder hilft dir das auch jetzt im Startup, das Mindset, das man auch für solche Spartan Races braucht?
So ein klein bisschen. Also ich meine, du kennst die Startup-Situation und wenn ich eins über Startup gelernt habe, absolut nichts ist vorhersehbar. Absolut gar nichts. Und das ist im Guten wie im Schlechten. Also man hat positive Überraschungen aus Ecken, man hat extrem frustrierende Erlebnisse aus anderen Ecken. Man kann dann so ein bisschen die Parallele ziehen, zu sagen, okay, ja, in so einem Sportevent habe ich auch Momente, wo es mir nicht gut geht, wo ich keinen Bock habe. Dann mache ich da ein bisschen weiter. Aber ich will das auch nicht überbewerten, weil, böse gesagt, die Spartan Races und jetzt fange ich auch wieder zunehmend an, Rugby zu spielen, ist mehr eine Midlife-Crisis-Sache. Ne? Es ist ein Ausgleich. Ich würde das nicht überbewerten, aber also ich persönlich brauche Sport und so wie viele andere auch. Und auch wenn ich komplett talentfrei für Sport bin, mache ich es trotzdem. Ja, das ist vor allem für den Kopf.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt wissen wir ja auch beide, wir waren beide im PE unterwegs. Wenn man auf der PE-Seite sitzt und in ein Unternehmen reinkommt, das übernommen worden ist, dann hat man oftmals Ideen und weiß, wie man drangehen möchte und so weiter und so fort. Sofern man jetzt keine Interimsrolle einnimmt, ist man ein bisschen so beratend unterwegs und die Umsetzung liegt dann bei den Angestellten, also meistens, ja. Wie war das für dich jetzt, auf einmal selbst in dieser Rolle zu sein, wo du wirklich auch hart in die Umsetzung rein musst, auch die Themen machen musst, die du vielleicht vorher nicht machen musstest? Ja, also ja. Wirklich in die Gespräche gehen mit Kunden, verkaufen und so weiter und so fort.
Ja, ja eben, ich finde das super. Also ich mag das total gern, weil es ist... es ist das ehrlichste Feedback, was du haben kannst, ja, und ich hoffe oder habe immer versucht eigentlich sehr hands-on zu sein und hands-on zu arbeiten, weil ich glaube, wenn du was verändern willst, Wert schaffen, einen Firmen-Turnaround, am Ende hängt es immer davon ab, dass viele Leute die richtigen Sachen richtig machen, um mal das ein bisschen so als Plattitüde anzubieten. Und ich glaube, am Ende ist diese operative Umsetzung, das Machen, das richtig machen, das begeistert machen, ist auch wichtig, ist das, was die Veränderung schafft. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr oft sehr schwer getan, mehr auf der Helikopterebene von diesen Themen. Du kennst das, Johannes. Viele Ideen, viele Planungen, aber irgendwo vielleicht nicht immer die Umsetzung von der Qualität und von der Einbindung, die man mag. Nee, insofern finde ich das jetzt im Augenblick extrem spannend und auch mental interessant. Wie sich das dann mittelfristig finanziell auswirken wird, das wird man sehen. Ich habe tatsächlich jetzt im Startup eine hohe Job-Satisfaction, muss ich sagen. Und wie gesagt, viele Sachen, du kennst das auch, viele Sachen sind auch nicht schön in einem Startup. Also ich habe mich klar für Datenschutz bekannt vorher. Das aber zu operationalisieren, das für ein Value ist super wichtig, ist extrem anstrengend, extrem arbeitsaufwendig. Und da muss man durch. Und das macht auch keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Ne? Was da natürlich Spaß macht, ist so, Kundengespräche macht Spaß, Projektimplementierungen machen Spaß. Nicht immer, aber mehrheitlich. Das sind so die schönen Podcasts zu machen, ist eine gute Sache. Alles in allem finde ich es spannend. Und ich glaube, genau, was auch cool ist, so mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit so einem sehr kleinen Team. Also wir sind zu zweit, wir haben ein paar Freelancer, den Valuables ganz toll unterstützen. Das ist schon echt toll, muss ich sagen. Das macht Spaß.
Ja. Ja, man hört es auch aus deiner Stimme raus, dass du da Spaß dran hast. Und, also wir haben ja lang zusammengearbeitet und traue ich mich jetzt zu behaupten, dass man das aus deinem, so wie du es beschreibst, heraushört. Dann lass uns doch jetzt mal auf ValueWiz gehen. Ja, ValueWiz, okay. Wir haben jetzt schon drüber geredet. Ich glaube, es sind auch schon alle interessiert dran. Was ist das jetzt genau? Was? Ja, jetzt war er im PE, hat er Sales Value Creation gemacht. Jetzt heißt das ValueWiz. Ja. Was ist das? Was kann das? Was tut das? Was macht das? Kannst du ValueWiz ganz kurz mal den ZuhörerInnen pitchen, was ihr macht, was ihr tut?
Ja, im Prinzip ist ValueWiz eine Software, die vollautomatisch Opportunities in Commercial Daten findet und operationalisiert. Also der Hintergrund ist, und das kommt aus der Erfahrung gerade mit mittelständigen Firmen, der ValueWiz kann mit sehr unvollständigen und alten Datensystemen arbeiten, weil er sich ganz klar auf Transaktionsdaten, also Rechnungen, Bankbelege, Lieferscheine, diese Themen fokussiert, etwas, was jedes Unternehmen hat. Und im Prinzip sucht der ValueWiz nach einem vorgegebenen Verbesserungspotenzialen in diesen Daten. Und die zweite Sache, die uns beim ValueWiz extrem wichtig ist, wir wollten kein weiteres Controlling-Tool schaffen, das viele bunte Bilder mit schafft, sondern eins, das dem User Actionpunkte an die Hand gibt. Also wirklich zu sagen, hier ist ein Thema bei einem Kunden, bei einem Produkt, eine Aktion, schau dir das an. Weil eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich glaube, wir haben sehr viel, man sagt so schön auf Englisch, analyzes to paralyzes. Und ich glaube, wir haben trotz wahnsinnig viel Reports und Daten, sehe ich oft keine gute Umsetzung in Action. Und das ist etwas, was wir beim Wiz sozusagen von vornherein automatisieren wollten, zu sagen, du kannst sehen, was die Analytik ist, du kannst sehen, was er für Annahmen getroffen hat, welche Daten er gezogen hat. Aber er bricht es runter. Du kriegst eine Spielkarte mit einer Action. Und damit kann derjenige, der diese Aktion dann angeht, direkt was anfangen. Also wie gesagt, zusammengesagt ist es eine Opportunity-Software und mit einer Action-UX am Ende. Ne? Und es ist definitiv kein Controlling-Tool. Man kann die Daten sich auch anders nutzen, aber dafür ist es nicht gedacht.
Okay, also es ist Focus Sales, muss man dazu sagen. Ihr genau. Dockt es an den Systemen an, Rechnungen, Lieferscheine, wie auch immer. Es muss in elektronischer Form da sein, wahrscheinlich als CSV-Datei auslesbar oder keine Ahnung was, ja?
Genau, ja, das ist aber das gibt's in der Regel. Also Papierrechnung haben wir noch nicht gescannt. Vielleicht ein Wort zum Hintergrund, warum haben wir an der Sales oder an der kommerziellen Seite begonnen? Das hat einmal ganz einfach einen Grund, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, wo ich auch sehr viel drin gearbeitet habe. Aber wir haben auch gesehen, dass verglichen zum Beispiel zu deinem Bereich Operations, Johannes, oder zu HR, gerade im Commercial-Bereich Analytik sehr, sehr viel dünner ist und sehr wenig Tools existieren. Es gibt relativ viele Tools für digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und so etwas. Aber für mehr traditionelle Unternehmen, Produzenten, technischer Großhandel, gibt es sehr, sehr wenig Analyse und sehr, sehr wenig Opportunity-Tools für diese Daten. Deswegen sind wir da so ein bisschen reingesprungen, weil ich glaube, dass hier mit Datentransparenz, mit Insights tatsächlich noch sehr, sehr viel Wert gehoben werden kann.
Du sprichst jetzt immer von Opportunities und von Actions. Für die, die jetzt da in dem Bereich nicht so drinnen sind, was wäre das konkret? Ich meine, ihr nehmt die Daten, ich mache es jetzt bildlich, schüttelt die, ja, habt ihr irgendwie einen Algorithmus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel KI da drin steckt in dem Algorithmus. Und dann kommt raus, da ist eine Opportunity, so und so viel mehr Umsatz zu machen was darf man sich konkret vorstellen?
Ja, also ganz konkret, ein großes Thema, wo wir sehr viel Arbeit machen, ist Preismanagement und Margenmanagement. Also du kannst dir vorstellen, dass jede Rechnung, die du an Kunden schickst, schon sehr viel Informationen dazu enthält. Ja, da steht ein Nettopreis für ein Produkt drauf, ja, da steht ein Zahlungsziel drauf, ne, da steht ein Rabatt vielleicht drauf, da steht ein Skonto drauf, ne. Allein mit diesen Informationen kann man schon sehr, da steht eine Menge drauf, wie viel er von deinem Produkt gekauft hat. Allein mit diesen Informationen kann man sehr, sehr viel anfangen, wenn man diese Informationen sozusagen in Beziehung zu ähnlichen Rechnungen stellt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Kunde kauft von dem Produkt 500 Stück zu einem gewissen Preis, zu 2 Euro das Stück. der andere Kunde kauft 500 Euro zu 500 Stück zu 3 Euro. Ne? Da hast du schon einen Euro Differenz, die du allein dadurch findest, dass du eben ein paar Rechnungen vergleichst an der Stelle. Ne? Und da hast du dann schon eine Frage, warum ist dieser Sachverhalt? Warum gibt es einen Euro Unterschied beim gleichen Produkt und vielleicht ähnlichen Kunden mit gleicher Menge? Ne? Eine andere Sache, die Valueis sehr intensiv macht, ist, es gibt diesen ganzen Topf kundenspezifische Kosten. Ne? Also alle Kosten, die im Prinzip entstehen, weil du Geschäft mit Kunden machst, ne? Aber die eigentlich buchhalterisch, controllingmäßig sehr, sehr schwer zu finden sind. Zum Beispiel, dein Produkt muss physisch zum Kunden kommen. Dafür hast du einen Logistikpartner, eine Spedition, irgendwas, ja. Eine Spedition, die hat auch eine Kostenstruktur, die schickt dir vielleicht eine Kostenerhöhung wegen Benzinpreisanpassung rein. Na, wir sehen ganz, ganz viele Fälle, dass so etwas dann bei Firmen aufschlägt und nie weiter verarbeitet wird, zum Beispiel, ne? Zu sagen, Spedition erhöht für einen Kilometer 20 Cent, ne? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, müsst ihr mal reingucken, oft nur ein paar Cent und wir als verkaufendes Unternehmen bleiben darauf sitzen, weil wir es effektiv nicht weitergeben, ne? Weil wir diese Kosten A nicht sehen und B vielleicht auch nicht zum Kunden gehen und sagen, du, auch für dich ist die Logistik teurer geworden. Ja, insofern muss ich das vielleicht zumindest anteilig oder ganz an dich weitergeben. Ne? Und du siehst, also wir reden über eine unendliche große Anzahl ganz kleiner Steinchen, die man umdreht. Und der Effekt des Valueis ist eigentlich über die Gesamtheit der Kundenbasis, der Gesamtheit der Transaktionen. Na, jede Opportunität einzeln wird oft nur wenige 100 Euro oder vielleicht auch nur 50 Euro oder 20 Euro. Aber es sind eben in der Summe nennenswerte Potenziale, die liegen bleiben. Ne? Genau, also wir können wahrscheinlich den ganzen Podcast jetzt mit Beispielen füllen. Ne? Anderes Thema, wo wir sehr reinschauen, ist alles, was Vertriebseffektivität angeht. Also einfach zum Beispiel die Frage, allokiere ich meine Vertriebler auf die Kunden, die für mich in Gegenwart und Zukunft wirklich die wichtigen sind. Allokiere ich die auf möglicherweise solche Kunden, die ich noch gar nicht habe, die aber in meinem Markt eine wirklich dominante Rolle spielen, na, und an die ich eigentlich ran muss. Also solche Sachen sehen wir. Wo wir auch ein großes Feld haben, ist im Fall Bereich Kundenverhalten. Es ist überraschend, dass da in ganz vielen traditionellen Unternehmen sehr, sehr wenig Analytik zu besteht. Also einfach zu fragen, wie oft kaufen Kunden, wann kommen die wieder, wie treten die mit mir als Firma in Kontakt, wann muss ich wieder auf die Kunden zugehen, um sozusagen so ein Neudeutsch Re-Engagement hinzubekommen. All solche Themen kannst du sehr, sehr sauber aus Daten sehen, ne? Weil was natürlich in der ganzen Linie gut passiert, ich sehe ganz viel Zeitstempel, ne? Ich weiß, wann habe ich ein Angebot rausgeschickt? Wann habe ich eine Rechnung rausgeschickt? Wann ist denn der Lastwagen mit der Ware losgefahren? Ne? Und alleine aus diesen Zeitstempeln kann man auch schon sehr, sehr, sehr viel gewinnen. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel gesehen, da gab es Kundenbemusterung. Und da gab es eine technische Abteilung, die bemusterte mit dem Kunden eine technische Applikation, schrieb einen Testbericht für den Kunden und danach brach der Sales-Prozess schnell zusammen, weil das technische Department diesen Bericht einfach überhaupt nicht an den Vertriebler weitergab, sodass der eigentlich teilweise wochenlang gewartet hat. Ne? Also eigentlich sehr, sehr einfache Themen, aber wenn man die Daten anschaut, sieht man sowas sehr schnell, ne? Und kann dann was damit machen.
Und wenn du dann sagst, Action Points werden abgeleitet, steht dann dort, ich sage es jetzt mal ganz simpel, ich habe gesagt, ihr schüttelt die Daten, dann kommt irgendwas raus und sagt, das sind die Opportunities und dann steht dort, hier Preis erhöhen, hier Logistikkosten weitergeben, hier Achtung, nachhaken im R&D-Department, wo auch immer.
Ja, sind ganz genau.
Action Points, die dann so rauskommen.
Ganz genau, also das beschreibst du ziemlich gut. Also du kriegst wirklich eine Aktion zu sagen, beispielsweise, dieser Kunde kauft bei dir zweimal im Jahr, ja, und er kommuniziert viermal im Jahr mit dir. Aber wir sehen jetzt, dass er über seine durchschnittliche Zeit, die er mit dir arbeitet, die ist verschritten. Also so ein Point of Lapse, wie man das auf Neudeutsch nennt, ne, zu sagen, magst du einfach mal nachhaken, was da los ist, ja. Und was wichtig ist, und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle, sozusagen Maschine zu Human Being. Der Valueis erzeugt ja die Opportunitäten, aber natürlich muss derjenige, der damit arbeitet, hat die Möglichkeit, das selbst zu priorisieren und zu sagen, hey, ich möchte diese Themen mir aussuchen, daran möchte ich arbeiten. Also es wird nicht so sein, dass alle Opportunitäten, die der Wiss technisch findet, auch am Ende eine komplette Relevanz haben, sondern es ist eine Teilmenge. Ne? Aber was wir für ein Feedback von den Usern bekommen, ist, dass dadurch, dass sie diese Spielkarten bekommen und sie kriegen auch so ein bisschen Vertriebstraining mit der Spielkarte, sind sie überhaupt in der Lage, diese Daten zu nutzen und sagen, hey, das habe ich so in der Analytik bisher noch nie gesehen. Das ist für mich relativ leicht, mit Kunden umzusetzen. Ich mache das mal. Ne? Und tatsächlich ist eher so die interne Kommunikationslücke oft das größere Problem als tatsächlich der, gut, wir sagen jetzt viel der Vertriebler oder der Kundendienstmitarbeiter, diesen Vorgang mit dem Kunden regelt. Ne? Also es ist, und diese Transparenz bringt der Valueist eben rein. Aber wie gesagt, am Ende priorisiert der Mitarbeiter, was er davon machen möchte. Ne?
Finde ich super spannend, weil ich meine, das, was wir beide ja auch erlebt haben in der Vergangenheit, oftmals geht man in Unternehmen rein und die denken an gewisse Themen nicht böswillig, sondern weil das noch nie irgendwie irgendwer von außen reingetragen hat, sagt, okay, das kann man auch machen. Man kann die Kosten auch weitergeben. Ja, also finde ich super spannend. Vor allem im KMU-Bereich ist das ja oftmals, wie du schon sagst, die Datenanalyse sehr, sehr mager, ja.
Ja, das ist genau unsere Zielgruppe. Also, und das auch so ein bisschen, ich sag so ein bisschen, Missionseifer, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ich habe eine Studie vom BDI gesehen, dass also gerade bei den deutschen oder Dach-KMUs 70% der Firmen sich nicht als data-ready einstufen. Das heißt zu sagen, ich kann die Datenstruktur, die ich in der Firma habe, nutzen, damit irgendwas gewinnbringend zu machen. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, wie gesagt, solange du Transaktionsdaten erzeugst, hast du eine Menge Opportunitätshebel, die du angehen kannst. Na? Und wenn du in der Firma nicht in der Lage bist, Transaktionsdaten zu erzeugen, also du schickst keine Rechnungen raus, dann hast du ein tiefer liegendes Problem als eine Verbesserung an der Stelle. Ne? Weil die Transaktionsdaten sind schlichtweg, das sind auditierte Daten, die müssen erstellt werden. Eine Bank muss dir einen Zahlungsbeleg ausstellen. Und was auch spannend ist, Johannes, du musst das schiere Volumen dir vorstellen. Selbst eine mittelständige Firma von, ja, sage ich nicht, 50 Millionen Umsatz schreibt oft tausende Rechnungen schon, je nach Geschäftsmodell. Ne? Das heißt, das schiere Volumen in transaktionsreichen Geschäftsmodellen ist eine ganz spannende Opportunität. Ne? Weil je mehr Volumen ich habe, desto mehr Datenpunkte kann der Wiss vergleichen am Ende. Mhm.
Was ich schon spannend finde, ist, du hast gesagt, Zeitstempel habt ihr drinnen, das sind ja auch oftmals die Diskussionen, die Datenqualität ist schlecht, die Zeitstempel passt nicht, also zumindest in der Produktion, ja, wann wird das gebucht, die Transaktion und so weiter und so fort, da ist das schon längst erfahren. Da bin ich immer der Meinung, wurscht, 80%, solange das stimmt, du kriegst da schon so viel raus, ja, du wirst nie... Ja. 100% Datenqualität haben am Anfang, ja. Ob du es überhaupt hast, stellt sich die Frage, aber.
Also, ich warte immer noch, Johannes, ich weiß nicht, ob du es erleben durftest. Ich warte immer noch auf den perfekten Data Lake in einem Unternehmen. Also, ich habe in 25 Jahren Berufserfahrung keinen gesehen, auch nicht annähernd. Aber ich bin da genau bei dem Thema, was du sagst. Ich glaube, dass du mit 80% Daten schon viel machen kannst. Und man sieht ja auch oft so ein bisschen so eine gewisse Lähmung zu sagen, sind meine Daten gut genug, um damit zu arbeiten? Zeigen meine Daten vielleicht auch Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben? Ich sage, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich würde einfach immer anfangen, nach Opportunitäten in Daten zu sehen. Unabhängig, ob die perfekt sind, ob das Datensystem uralt ist, das spielt keine Rolle, weil ich würde schlichtweg nicht warten, sozusagen auf Verbesserungsmöglichkeiten zu verzichten. Natürlich kann es Fälle geben, wo die Datenlage komplett chaotisch ist, aber dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch kein Geschäftsbetrieb möglich. Ne?
Ja, aber selbst da, weißt du, ist es die Möglichkeit, als Startpunkt das zu sehen, Hebel anzusetzen, um die Datenqualität zu verbessern. Ja, also hilft ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, und manche Sachen stimmen nicht. Ich meine, solange es im Rauschen untergeht, okay, watch else. Wie du schon sagst, ich habe auch keine 100% perfekten Data Lake bisher gefunden und es funktioniert trotzdem und du kannst trotzdem noch so viel Value Creation, um es in ja. euren Worten auch mal zu geben, wiederzugeben, einfach das Schaffen.
Nee, aber das ist für mich beim WIS ganz wichtig. Und ich möchte den WIS innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum wirklich produktiv bei Kunden, bei Partnern haben. Weil alleine so ein Thema, es braucht IT-CapEx vorab, um Voraussetzungen zu schaffen. Das ist ein riesen Downturner. Ne? Und wie gesagt, das ist wirklich so ein bisschen USP vom WIS zu sagen, wie immer du deine Daten managst, ob die in einer Excel-Tabelle leben, in einem sehr alten ERP-System, es gibt immer einen kreativen Weg, sozusagen das aufzusetzen. Und was der Values-Algorithmus auch macht, der hat auch so einen Konsistenz-Checker am Anfang. Also der schaut sich die Daten sehr genau an und spielt auch aus, wo er größere Dateninkonsistenzen identifiziert. Also auch das könnte man im Prinzip nutzen, wenn ein Partner sagen will, ich möchte einen gewissen Aufwand betreiben, meine Daten mal putzen. Dann kann man auch da aus dem Value einen gewissen Input bekommen. Aber es ist ein Nebenprodukt, es ist nicht die Hauptaufgabe. Ne?
Jetzt hast du gerade erwähnt, CapEx, IT-CapEx ist so ein Downturner. Lass einfach kurz mal quatschen, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, okay, das klingt echt spannend für mich, aber was ist da der Implementierungsaufwand? Wie lange dauert das? Was muss ich tun? Was sind die Voraussetzungen? Und wann kriege ich die ersten Action Points, an die ich drangehen kann?
Also es ist so, was wir machen ist, wir bieten Kunden so ein Opportunity-Check-up an. Ne? Also einfach mal zu schauen, welche Daten gibt es? Was treibt das Geschäft? Ne? Was für Werthebel sind entscheidend? Und wir machen sozusagen einen ersten Workshop und legen das mal übereinander. Ne? Und das gibt einem schon relativ eine erste Idee, ob es sich prinzipiell lohnt, einen Value-Wiss aufzusetzen oder nicht. Es lohnt sich in den Geschäften nicht, die wenig Transaktionen haben. Also wenn du eine Werft betreibst und zwei Schiffe im Jahr baust, ist der Value-Wiss nicht für dich. Ne? Also du brauchst eine gewisse Produktbreite, eine gewisse Kundenbasis, damit eine gewisse Menge an Transaktionen, dass den Value-Wiss Sinn macht. Was wir tun ist, wir bauen nach diesem ersten Workshop einen Piloten für den Kunden. Wir haben festgestellt, dass es immer schöner ist, mit eigenen Daten in der Software zu spielen, als mit Demo-Daten. Und da kriegen wir eigentlich auch schon ganz guten Eindruck, was an Opportunität wirklich drinstecken könnte. Na? Und dann kann man gemeinsam zusammen, bevor man einen Piloten in ein volles System überführt, lohnt sich das? Sind das, weil es gibt auch Hebel durchaus, Johannes, die durch keinerlei Aktion umsetzbar sind. Ne? Also es müssen im Prinzip immer Opportunities sein, die einen konstanten Datenstrom haben, wo ich eine konkrete Aktion zuordnen kann, für eine konkrete Person es zu machen. Ne? Also ich würde sagen, klassischer Implementierungszeitraum, Opportunity Workshop zum Piloten sehe ich bei 2 bis 3 Wochen. Und dann vielleicht nochmal 2, 3 Wochen, bis ein System vollläuft. Aber wir versuchen das auch immer weiter runterzuschreuen, immer kürzer zu machen. Dann gibt es natürlich eine gewisse Phase, wo man mit dem Partner dran arbeitet, zu sagen, was lerne ich denn, was sehe ich dann, wie gehe ich als Vertrieb damit um. Das ist also so ein bisschen die Change oder die Veränderungskomponente. Das läuft auch schon parallel. Dann sollten eigentlich Nutzer auch das Tool schon benutzen, ne? Weil das ist der beste Trainingsground, zu sagen, ich habe das Tool hier, ich sehe meine echten Daten, ne? Und jetzt exploriere ich das und gucke mir an, was mir das bringt.
Okay. Voraussetzungen, was braucht der Kunde oder was ist die Voraussetzung IT-technisch? Also du hast gesagt, im Endeffekt, ihr stöpselt euch überall dran, ja, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, Transaktionsdaten brauchen wir, aber in irgendeinem gewissen Format, oder ist es wirklich egal, ob man Sage nutzt, ob man SAP nutzt, ob man Excel nutzt, ob man you name it, ja,
die ERP-Systeme? Ja. Ich zitiere jetzt den Ben und die IT-Kollegen, die haben bisher keinerlei Pessimismus verbreitet, was das Aufsetzen. Solange du Daten ziehen kannst, eine API draufsetzen kannst, ist, und ich sag mal, CSV auslesbar sind, kann der WIS arbeiten. Ne? Und teilweise auch mit sehr alten, also es gibt auch, was wir nicht so gern machen, aber auch das gibt es, man kann auch Excel-Tabellen, Access-Datenbanken anbinden. wie gesagt, vielleicht kommen wir irgendwann an einen Punkt zu sagen, wo wirklich ein System so alt ist, dass es gar nicht mehr funktioniert. Aber haben wir bisher noch nicht gehabt. Ne? Aber ich zitiere jetzt vor allem meine Kollegen. Bisher hat das immer funktioniert. Ne? Also das Limit müssen wir noch testen.
Und was ja natürlich auch spannend ist in eurem Business Model, wie schaut denn, sag ich mal, die ganze Ertragsseite aus? Geht's ja über ein, ich habe schon gesagt, es ist Software as a Service, macht ihr das Lizenzieren oder macht ihr da irgendwie Pay-per-Use oder ist da was, wo ihr sagt, okay, wir schnibbeln einfach, sag ich mal, an den Opportunities mit? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also der erste Anspruch, und das ist jetzt kein Marketing, ist, dass der Kunde Geld damit verdient. Ja, und zu gucken, wie viel ist das? Wie viel Potenzial ist da, wie viel Potenzial findet der Wiss, aber auch die Frage, wie viel Potenzial ist wirklich realisierbar davon. Ja, das muss man kalibrieren, weil ich glaube, wenn man da irgendwas vormacht, das fällt dann ganz schnell auf die Füße. Also andererseits sind wir natürlich auch sehr, sehr, wir wissen, dass diese Toolbox sehr, sehr gut funktioniert, die der Wiss abbildet, und es gibt einen klaren finanziellen Effekt, der ist in einer gewissen Größenordnung. Na, also das ist mal der erste Schritt zu sagen, wir sehen ein Potenzial beim Kunden. Na, was wir dann tun, wir versuchen dann sozusagen einen Teil davon für den Wiss zu nehmen, klassischerweise aufgeteilt auf eine jährliche SaaS-Gebühr über 3 Jahre. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Auch hier ganz klar, wir wollten sozusagen vermeiden, dass der Wiss auch wieder ein Investitionsprojekt ist, ne? Sondern wir haben ihn eigentlich so gestaltet, dass man ihn fast in Operational Expenses abwickeln kann. Ne? Das ist so die Idee. Und natürlich der Unterschied zu händischer Analytik ist, dass der Wiss kontinuierlich diese Opportunities generiert über die Zeit. Und was wir auch machen, ist, wir bauen auch neue Hebel in bestehende Wiss ein. Wenn uns was Gutes, Neues einfällt oder wir sehen was total gut funktioniert, dann gibt es auch die entsprechenden Upgrades dazu.
Also das ist im Endeffekt, die Analyse erfolgt in Realtime täglich quasi?
Ja, in Near-Time, das kommt drauf an. Man könnte sicherlich auch Realtime, aber das wäre dann wahrscheinlich von den technischen Voraussetzungen ein bisschen aufwendiger.
Okay, und dann ist es im Prinzip so ein bisschen so eine Plattform, dass ich sage, okay, pass auf, diese Analyse-Tools habe ich noch, kannst du dir ja selber zusammenstöpseln, was du brauchst, sagst, das nehme ich.
Ja.
Nebst euren Basis-Tools, genau, die drin sind.
Ja, das versuchen wir auch in dem Opportunity-Workshop zu erarbeiten. Also der Wiss ist eine Standardsoftware und am Ende gibt es einen langen, langen Katalog im Algorithmus für Opportunities. Aber viele von denen sind vielleicht auch von der Größenordnung gar nicht interessant für den Kunden, sondern wir versuchen schon ganz klar zu sagen, in diesem Geschäft sind wahrscheinlich folgende 3 bis 5 Werthebel die wirklich entscheidenden. Na? Und die werden dann auch entsprechend, ich sag mal, ausgespielt. Na? Oder man kann auch sagen, vielleicht habe ich noch 5 Hebel, die zwar Wert liefern und nicht so toll sind, die kann ich mit einer zweiten Priorität auch ausspielen. Na? Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, welche 3 bis 5 Hebel sind die wirklich wichtigen und an denen arbeiten wir. Ansonsten kommst du wieder in die Situation, dass du wahrscheinlich eine total, ja, einfach viel zu viel Datenpunkte hast von sehr, sehr minimal kleinen Opportunities. Du musst ja bedenken, dem Algorithmus ist ja egal, ob eine Opportunity 1 Cent groß ist oder 500 Euro. Da unterscheidet der von der Logik überhaupt nicht. Aber du als Nutzer möchtest die 1 Cent Opportunities ziemlich sicher nicht sehen. Na, also deswegen ist da, es gibt eine technische Filtermöglichkeit, aber vorab das zu priorisieren ist ganz wichtig.
Jetzt haben wir ganz lang über das Thema, über das Technische gesprochen, wie ihr den Value-Wiss aufsetzt, was ihr tut, was ihr könnt und was ja die Voraussetzung ist von einem Unternehmen aus technischer Sicht. Was bedeutet es aber auch organisatorisch? Du hast gesagt, am Ende entscheiden die Personen selbst. Ich gehe mal davon aus, das Unternehmen muss erstens mal willens sein, zu sagen, okay, wir schauen uns das mal an und es ist mal nett, aber du weißt, wie es ist, ja. Ich kann die ganzen Analysen machen, es ist alles für die Fisch, wenn ich dann das nicht aktiv auch wirklich umsetze und nachhalte. Was bedeutet denn jetzt, sag ich mal, im Sales-Bereich wirklich so Opportunities umzusetzen, unabhängig jetzt vom Value-Wiss, sondern generell, ja, was muss das Unternehmen haben, dass dann auch solche Opportunities wirklich Wert schaffen?
Ja, also ganz, ganz kritischer Punkt und auch fast deutlich wichtiger als die technische Seite. Ich würde sagen, ich glaube, man muss die Reise von der Opportunität beginnen mit den Leuten, die es nutzen. Das sind in allermeisten Fällen Vertriebler, Key Account Manager oder Customer Service Mitarbeiter, dass man einfach wirklich dort beginnt zu sagen, was heißt die Opportunität? Was heißt das für mich als Firma, wenn ich zum Beispiel ein sehr, sehr langes Zahlungsziel habe? Ja, ein sehr, sehr langes Zahlungsziel heißt ja effektiv, ich finanziere die Lieferung an den Kunden für eine gewisse Zeit. Also das muss man sozusagen mit den Nutzern sehr, sehr transparent machen, was das heißt. Und auch ganz klar besprochen, was muss man machen, um das sozusagen einzubringen wieder. Weil das ist natürlich am Ende muss ich das einem Kunden vermitteln, warum ich diese Sache umsetzen möchte. Der zweite Schritt ist, Vertrauen in die Daten zu schaffen. Ja, zu sagen, diese Opportunity wird im Prinzip so berechnet aus diesen Daten, ja, und du kannst das als Nutzer transparent nachvollziehen, wo diese Daten herkommen, ja, und was die bedeuten. Weil wenn ich kein Vertrauen habe auf das, was auf meiner Spielkarte steht, dann werde ich auch sehr sicher es nicht umsetzen. Aber wenn ich verstehe, okay, das ist so gerechnet worden, das ist der Vergleichswert, das ist die Benchmark hier, dann habe ich da ein anderes Zutrauen zu. Ne? Und was man dann machen muss, man muss einfach üben als Team, zu sagen, man fängt mal eine gewisse Menge an Opportunities an, schaut sich das an, wie das funktioniert. Was wir klassischerweise in der Dynamik bei Sales Team sehen, dass einige dort so Vorreiterrolle haben, Johannes, ne? Die laufen los, die können das. Das motiviert dann oft viele andere Kollegen, es auch nachzufolgen. Na? Also das sind die Voraussetzungen und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also wir begleiten den Prozess intensiv. Manchmal nehmen wir auch noch Hilfe dazu. Also wenn ich das Gefühl habe, wir brauchen tatsächlich so eine Art kleines Beratungsprojekt vorab, bevor der Value ist funktioniert, dann können wir das auch abbilden. Aber im optimalen Zustand sehen wir schon eine hohe Motivation der Vertriebsteams zu sagen, okay, ich verstehe das, ich verstehe, was ich tun kann, ich sehe Daten, ich kriege konkrete Opportunities mit einer Finanzzahl und ich kann was damit machen. Das Feedback ist eigentlich so nach einer Orientierungsphase sehr positiv da. Damit kann man arbeiten. Ja? Als, ich sage es mal flapsig, zu sagen, wir erhöhen die Sales-Ziele um 20% oder wir erhöhen die Preise across the board um 5%. Geh raus und erklär das deinen Kunden. Ne? Wenn ich zu dir komme als Kunde und sage, mein Spediteur hat wieder die Kosten erhöht, ist das ein anderer Verhandlungspunkt, als zu sagen, mein Management möchte, dass die Preise 5% hochgehen. Ne?
Das ist, ja, ist spannend. Ja. Du, ich meine, wir haben jetzt ganz viel über das Thema ValueWiz und dieses Feature und gesprochen. Jetzt wäre meine Frage an dich, hast du eigentlich auch irgendein digitales Feature, das dir das Leben erleichtert hat in der Vergangenheit oder aktuell, wo du sagst, das ist was, das möchte ich den Zuhörern mitgeben, das wäre spannend, wenn die das auch wissen würden.
Also, du sprichst was an, was für mich ein ganz, ganz großes Learning in der Selbstständigkeit ist. Und gleichzeitig habe ich auch immer große Angst, da viele gute Tools zu übersehen. Also einfache Sachen, aber natürlich, wenn du sozusagen Vertriebsdaten optimierst, machst du das auch in der eigenen Firma. Ne? Also ich würde sagen, die erste große Learning ist intensive Arbeit mit CRM-Systemen. Ja, wir verwenden HubSpot hier bei ValueWiz, ja, und da entdecke ich jeden Tag neue Features, die gut funktionieren. Ne? Dann ein sehr schönes Tool, was ich kürzlich entdeckt habe, ist etwas, was LinkedIn Sales Navigator direkt mit HubSpot verknüpft, ja, ohne dass man die Vollversion von beiden braucht. Ne? Ein anderes Digital-Tool verbindet die Webseite mit HubSpot. Ja? Genau, ich muss sagen, ich bin da wahrscheinlich ganz am Anfang der Lernreise, aber ich bin eigentlich, ich liebe digitale Tools, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und was eine große Veränderung zum vorigen Job ist, ich versuche auch, man tauscht sich mit anderen Gründern aus. Ja, das ist so ein bisschen eine Community, die man im PE nicht so oft sieht. Ne? Und da kommen unheimlich viele gute Ideen coole Tools. Ne? Also, Das ist Nee, also auf dieser Ebene war ich vorher noch nicht, ne? Ich habe Gott sei Dank einen Nachbarn, der ist sehr erfolgreich aktiver Softwarevertriebler seit in seiner ganzen Karriere und den bohre ich immer an. Der arbeitet auch in einem schon sehr entwickelten, aber ehemaligen Startup-Unternehmen und da kann man immer Bier gegen Best Practice tauschen oder Kaffee, je nach Tageszeit. Also da gibt's jede Menge gute Tools. Aber man muss ein bisschen, ist ein Urwald, ne? Also alleine das Thema Webseite an CRM anbinden, gibt's, keine Ahnung, ich habe bestimmt 5 Tools gesehen, bis man das dann rausgefunden hat. Und die andere Sache, die ich auch ganz klar mache, ich hole mir auch wirklich Hilfe. Also ich habe eine sehr gute Digitalagentur, die mich unterstützt. Die Jungs und Mädels sind noch mal deutlich ausgeschlafen bei diesen Tools als ich. Ne, auch gerade so in diesem ganzen Bereich SEO und so. Das würde mich total überfordern, wenn ich das selber machen müsste.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Man kann, wie gesagt, das ist ja das Thema Digitalisierung, eigenes Ökosystem aufbauen, ja. Muss man auch als Startup selber, nicht nur die Unternehmen.
Ja. Was ich noch sagen wollte, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen, im Backoffice gibt es fantastische Lösungen. Also ich denke an LexOffice, unsere Buchhaltungssoftware, die direkt mit der Steuerberaterin zusammenarbeitet. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, ich glaube, durch die verfügbaren Tools, die du heute hast, ist es fast leichter, ein relativ skaliertes Geschäft zu bauen und trotzdem die Kosten echt gut im Griff zu haben. Ne? Und was natürlich für die Produktseite von Wiss entscheidend ist, sind all die BI-Offerings, die es gibt. Ne? Wir kennen ja alle Power BI, Click, die gesamte Hosting-Environment in Azure. Ja, das gibt auch einen hohen Grad an Datensicherheit einer kleinen Firma wie uns, was natürlich bei den Daten, die wir verarbeiten, extrem kritisch ist. Ich glaube, es ist richtig cool, was sozusagen mit Off-the-Shelf-Tools heute möglich ist. Ne? Aber wie gesagt, ich bin am Anfang der Reise. Ich bin sehr gespannt, was ich noch entdecken werde. Ich würde die Frage eigentlich gerne an dich zurückgeben, Johannes, und sagen, was für Tools hast du entdeckt, die für dich viel Sinn machen.
Ja, tatsächlich bin ich bei dir. Ja, es gibt so viele Tools, die das Leben auch einfacher machen. Für mich war es auch, also die auch sehr viel integrieren. Für mich war es auch wichtig, sei es beim Geschäftskonto, dass da der Steuerberater direkt drauf zugreifen kann, ich Rechnungen draufstellen kann, ich theoretisch wäre ich jetzt ein E-Commerce-Laden, theoretisch auch noch meine Bestände tracken können und so weiter und so fort, ja, und so Themen. Aber es gibt ja auch manchmal so einfache Apps, die irgendwie, das letzte Mal hatte ich die, ja, ich habe Merlin-App, da kann ich, manchmal gehe ich einfach im Wald spazieren und dann höre ich Vögel pfeifen und dann halte ich die hin und dann sagt er mir, was für ein Vogel das ist.
Ah, super, ja. Ja, ja.
Solche Themen, ja, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat, wo ich sage, das ist was mir wirklich was weiterbringt, war eigentlich ganz witzig. Oder die hatte auch einen Bot für WhatsApp, um dann zum Beispiel Sprachnachrichten zu transkribieren und zusammenfassen zu lassen, dass sie sich selber nicht anhören muss. Ja.
Ah ja, super, ja. Spannend. Nee, also solche privat habe ich auch jede Menge interessanter Apps. Ich habe es nicht für Vögel, das finde ich aber auch spannend. Ich habe es für Steine tatsächlich und für Pflanzen. Alleine bei Pflanzenidentifizierung, das endlose Diskussion mit meinem Vater, der, glaube ich, jede Pflanze aus dem Kopf kennt oder zumindest das behauptet. Das ist dann immer Maschine gegen Mensch, so ein bisschen, wer identifiziert das besser? Sorgt für unterhaltsame Nachmittage.
Hat aber zum Beispiel Apple im iPhone eingebaut, gell? Wenn du Fotos schießt und von Tieren, dann kannst du unten gleich draufklicken und dann sagt er dir, was für ein Tier. Also ich habe das auch schon ein paar Mal genutzt für irgendwelche Käfer im Wald. Also eigentlich ganz interessant.
Du bist viel im Wald, Johannes, oder?
Naja, du weißt es, mit Kindern, man muss ja auch rausgehen, frische Luft.
Ja, das stimmt. Ja, Apple ist, was ich total gern nutze, das ist die Fotocloud. Die Fotocloud beinhaltet ja so viele Datenpunkte heute, dass ich eigentlich sozusagen alles, was in der Vergangenheit irgendwo nachrecherchiert werden muss, findet im Privatbereich heute über die Fotocloud statt, zu sagen, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Gut, wir haben keine Fotos gemacht da, ne? Oder jetzt kommt meine Nichte mich besuchen. Wann habe ich die zuletzt gesehen? Ne? Man schaut dann nach, findet die Person, den Ort, das Datum. Das ist richtig, richtig cool. Also Nee, das ist das, nee, das hat was, das hat was.
Aber weil wir gerade in diesem ganzen Thema Learning sind auch und Apps und ja. So lernt von der Community, kommen wir auch zur abschließenden letzten Frage meinerseits. Gregor, was für drei Learnings hast du, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Die können privater Natur sein oder auch beruflicher Natur.
Oh, drei Learnings. Gute Frage. Also ich glaube, eine Learning ist, ich finde das immer schwer, so Learnings, weil ich, es ist ein, vielleicht auf, ist ein bisschen auf der esoterischen Ebene, ne? Aber ich glaube, das erste Learning ist, dass man wirklich wenn man irgendwie ein Projekt hat, worauf man Bock hat, was seinen Sinn, dass man durchaus ins Risiko geht und das macht, ne? Also das würde ich, glaube ich, jedem nahelegen. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, Selbstständigkeit ist die einzigste Existenzform und egal was du tust, mach das. Aber ich glaube, Risiko hat ja auch was Berauschendes, muss man sagen. Ne? Also klar macht man sich Sorgen und sagt, okay, meine Runway ist so lang, was tue ich dann? Wann kommt Geld rein, in welcher Form? Du kennst das, all diese zugrunde liegenden Existenzängste, die man als Gründer auch immer wieder hat. Trotzdem glaube ich, dass es sich absolut lohnt, das zu machen. Zweite Sache, das liest man auch ganz für vielen Stellen, das interpretiert. Ich glaube, es ist wirklich gut, Grit zu haben. Und du hast am Anfang die Spartan Races angesprochen. Ich glaube, was sich immer lohnt, ist auch, so, man sagt im Englischen, get comfortable with uncomfortable situations. Ja. Und man stellt dann fest, dass viele Sachen, die man sich mental als sehr unkomfortabel vorstellt, gar nicht schlimm sind. Ja, also da kann man so eine gewisse Widerstandsfähigkeit für sich selbst erzeugen. Ne? Plus man lernt auch viel über sich. Also das würde ich auch sagen: get comfortable with uncomfortable things, ne? Weil das hält dich dann auch am Laufen. Ich meine, du kennst es auch aus der Selbstständigkeit. Es gibt so brutal frustrierende Tage, ne? Und was ich auch ganz klar sehe, auch aus der Erfahrung ist, es ist ganz toll, mit wem man wieder reconnectet. Ja, weil wenn du so Dayjobs hast als Angestellter, habe ich das Gefühl, ist dein soziales Umfeld sehr um deinen Arbeitsplatz begrenzt, dein Freundeskreis. Wenn du auf einmal so ein Projekt wie den Valuevis machst, schaust du ganz anders auf. Es klingt vielleicht herzlos, aber na, du hast auf einmal wieder Anknüpfungspunkte mit Menschen, die weiter in deiner Vergangenheit zurückliegen. Ja, und das ist einerseits echt spannend und lohnend irgendwo. Deswegen, ich glaube, trotz aller digitalen Medien, man müsste wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit in Social Connections investieren. Ne? Kaffee, Bier, auch einfach ein Chat. Ne? Also ich habe aus meiner Schulzeit eine Gruppe Freunde, wir haben immer Risiko zusammen das Brettspiel gespielt. Wir haben in Corona entdeckt, dass es eine Online-Version auf dem iPad davon gibt und haben dann im häuslichen Lockdown über viele Ländergrenzen hinweg bis nach Südamerika runter Risiko zusammengespielt. Das war phänomenal gut, ne? Und ich glaube eigentlich, man nimmt sich viel zu wenig Zeit für solche Sachen, ne?
Ah, super. Ne, da bin ich bei dir. Das ist tatsächlich ist ein Thema, was ja in der digitalen Welt oftmals auch zu kurz kommt. Auch dieses die sozialen Kontakte und die aber extrem wichtig sind und vor allem auch, wie du schon sagst, das ganze Thema Ökosystem. Ja, also alleine geht's halt nicht. Ein Netzwerk. Ja, super.
Ja, ein vierten Tipp, den ich hätte, den hört man auch oft. Auch das sehe ich als absolut weiß. Wenn man so ein kleines Projekt hat, absolut jeden um Hilfe fragen, den du treffen kannst. Ne? Also ich stelle fest, dass tatsächlich die Resonanz extrem gut ist, wenn man sowas macht. Und wenn man irgendwas braucht, was wissen möchte, einfach direkt rausgehen und fragen. Also man verliert so ein bisschen, wenn man das so macht, jegliche Scheu irgendwo.
Ne? Ja. Das freut mich von dir zu hören, das werde ich auch gleich meinen StudentInnen weitergeben, weil das ist das, was ich ihnen auch versuche zu vermitteln. Ihr dürft euch nichts pfeifen, ja? Ihr müsst einfach die Leute auch ansprechen, ja. Auch wenn du diese nur einmal getroffen hast oder vielleicht auch zum ersten Mal, ja. Wer nicht aufs Tor schießt, kann kein Tor erzielen, ja. Und ja. Man muss einfach fragen, da darf man, muss man diese Scheu ablegen, das ist tatsächlich.
Ja,
und ich werde diese Folge meinen StudentInnen empfehlen, damit sie das auch nochmal diesen Tipp hören von dir. Ja?
Ich hoffe, das beschädigt deine Hochschule dann nicht in irgendeiner Form. Nein, nee, aber das ist ein gutes Thema und man stellt fest, es gibt eine ausgeprägte Hilfsbereitschaft. Das muss man einfach so sagen. Also, dass jemand wirklich, wirklich. Und ich schätze zum Beispiel auch bei potenziellen Kunden sehr, wenn sie deutlich absagen, sagen, hey, Valuables klingt interessant, ist aber nicht für mich, ja, passt gerade nicht oder ich habe prinzipiell was anderes. Gut, dann frage ich nach, was sie haben. Aber also diese Level an Kommunikation ist echt gut. Ne?
Ja, cool, sehr schön. Gregor, danke für deine Zeit. Es war echt spannend, auch den Einblicke. Ich habe wieder, jedes Mal, wenn wir uns treffen und quatschen, ich nehme jedes Mal immer was mit, auch zum Thema Sales, was ja eigentlich überhaupt nicht so mein Bereich ist, aber dieses ganze Thema, wo Opportunities sind, wie man dran geht, was wichtig ist und so weiter und so fort. Das war für mich jetzt auch wieder da echt Augen öffnen an der einen oder anderen Stelle. Ich finde euer Tool auch super. Nee, ich sehe auch sehr viele Parallelen auch mit Operations. Und du hast ja erwähnt, ihr habt jetzt gestartet im Commercial-Bereich. Aber ich höre daraus, dass da nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich sehe auch ganz viele Möglichkeiten im Operations-Bereich. Wie gesagt, ja, wenn es um diese ganzen Transaktionsthemen geht, da kann man so viel rauslesen, wo aktuell noch oftmals irgendwie hartes Excel-Schruppen ist, ich sage es jetzt mal so manchmal, gefühlt, bei vielen Unternehmen oder die es auch gar nicht machen, ja, und wo aber einfach wirklich Mehrwert auf der Straße liegt, der einfach hingelassen wird, ohne das zu nutzen.
Ja. Nee, danke Johannes für die Blumen, ich weiß, du bist ein charmanter Typ, ne? Vielleicht kannst du auch einfach Sachen ganz anders machen, als ich es empfohlen habe, vielleicht funktioniert das auch gut. Aber das ist auch unser Gedanke, also der Commercial Value ist der Start. Die nächste Vision nächstes Jahr ist definitiv Fulfillment Supply Chain. Also wir wollen so ein bisschen Vertrieb rückwärts gehen. Na, die gesamte Customer Service Dimension ist sehr, sehr spannend. Und auch so ein bisschen ein interessantes Thema ist das Gebiet Marketing-Allokation, Marketingkostenallokation. Na, ich meine, habe ich auch einen Euro, für den ich natürlich ein gewisses Ergebnis möchte. Na, und ist auch so ein Bereich, der analytisch, ich sag mal, in digitalen Geschäftsmodellen gibt es unheimlich viele Tools, in traditionellen Modellen weniger. Ne? Nee, und Operations, absolut nicht meine Expertise, Johannes. Lass uns reden. Also überall, wo Belege erzeugt werden, kann man was machen. Ne?
Ja, gerne. Sehr cool, sehr cool. Ja, Gregor, du. Ich freue mich, wenn wir uns bald dann, wir machen es ja heute online und nicht offline, aber wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. Ich freue mich, wenn wir dann Best Practices bei einem Bier im Biergarten austauschen. Oder
jederzeit.
Zum Training beim Obstacle Race mitkommen.
Ich kann dir ja da Leute vorstellen, die begeistert wären. Und ich glaube, du würdest das super machen, Johannes. Das ist, aber Vorsicht ist ein gewisser Suchtfaktor ist damit verbunden. Es ist so, diese hat sowas vom Spielen als Kind im Wald, ne, nur eben für Erwachsene.
Ja, du, ich gehe ja gerne im Wald, also.
Ja, perfekt.
Super, Gregor, du, dann herzlichen Dank und ich wünsche dir heute noch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Absolut, sehen wir, Johannes. Vielen Dank.
Das war das Interview mit Gregor Kohnen. Infos zu Gregor und Valuables findet ihr in den Shownotes. Wem der Podcast gefällt, ist herzlich dazu eingeladen, diesen in seiner Lieblingsplattform bestmöglich zu bewerten und auch gerne Kommentare zu hinterlassen. Wer das jedoch bereits getan hat, kann den Podcast auch gerne im Bekanntenkreis weiterempfehlen und die Mission, Startups mit etablierten Unternehmen zusammenzubringen, unterstützen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe aus München.